Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Musik. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Hier ist Musikradio 360. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Wir starten heute mal wieder in eine Miniserie über einen Künstler, der so vielseitig und so lange dabei ist, dass es unmöglich ist, sein gesamtes Schaffen unter einen Hut bzw. in eine Sendung zu bringen. Es geht um Paul Weller, einen in Deutschland durchaus populären Musiker, der in England allerdings fast gottgleichen Status hat. Heute befassen wir uns mit seinen ersten beiden Bands. Seine Solokarriere heben wir uns für eine weitere Folge in der Zukunft auf. Seine erste Band bietet uns gleich einen Anknüpfungspunkt an unsere ewige Serie Die Geschichte des Punk in 1398 Teilen, denn zumindest zu Beginn ihrer Karriere klangen The Jam, um die geht's jetzt erstmal, wie eine Punkband. Hier ist In the City. Jam mit In the City von ihrem gleichnamigen Debütalbum. Die Band wurde eigentlich schon 1972 in Woking im Speckgürtel rund um London gegründet. Sie war ein Trio, das bestand aus Paul Weller an Gesang und Gitarre, Bruce Foxton am Bass und Rick Buckler am Schlagzeug. Personelle Umbesetzungen gab es keine, die Truppe blieb aber nach ihrem Debütalbum auch nur 5 Jahre zusammen, obwohl sie in dieser Zeit Schritt für Schritt immer erfolgreicher wurde. Das Debüt erschien mitten in der ersten Punkwelle, passte auch musikalisch ins Schema, auch wenn The Jam schon früher als viele andere Bands 60s-Einflüsse in ihren Sound einfließen ließen. Textlich geht's beim Song In the City um Polizeigewalt, auch das ein typisches Punk-Thema. Weniger typisch war, dass die Band in einem Song den Verfall des britischen Empires beklagte. Die meisten Punk-Bands hätten das Empire ja am liebsten höchstpersönlich zerschlagen. Das Album In the City lief gut. Wie damals üblich forderte die Plattenfirma gleich das nächste Album, das noch im selben Jahr erschien. Sogar Weller, der ein extrem fleißiger Songwriter war und bis heute ist, kam bei diesem Tempo nicht mehr richtig mit. Die zweite Platte, This is the Modern World, verfeinerte den Sound etwas. Mittlerweile hatte die Band auch eine loyale Fanbase aufgebaut und das dritte Album All Mod Cons war dann trotz zwischenzeitlicher Schreibblockade bei Weller wieder ein Schritt nach vorne. Danach ging die Band in den Untergrund. Hier ist Going Underground.
Some people might say my life is in a rut. I'm quite happy with what I've got. People might say that I should strive for more, but I'm so happy I can't see the point. Things happening here today, a show of strength with your boys brigade. And I'm so happy and you're so kind. You want more money, of course I don't mind. To my nuclear tanks was for atomic rights. And the public gets what the public wants, but I want nothing to say it's a gun. Pleasure to hate me, I've been enough already on my fate. People might need some tension to relax me, I'm too busy dodging between the flags. You see, here's what you get, you've made your bed, you better lie in it. You choose your leaders and place your trust, as their lies will shut down and their promises rust. You see, killing machines with paper rockets and guns, and the public wants what the public gets. But I don't give up, this society wants. I'm going underground.
The Jam mit Going Underground, das war der erste Nummer 1 Hit für die Band aus dem Album Setting Suns, das auf Platz 4 der britischen Charts landete. Die Band war auf dem Höhepunkt angelangt, blieb aber ein sehr englisches Phänomen. Natürlich waren The Jam auch international bekannt, gerade weil zum Beispiel auch die deutsche Musikpresse ihr Ohr am Puls der Zeit hatte und über Weller und Konsorten berichtete. Kommerziell nennenswerte Erfolge verzeichneten sie in Deutschland aber nicht. Was für ganz viele Bands aus der Punk, New Wave und Post-Punk-Szene galt, zum Beispiel für Susie and the Banshees Killing Joke und auch die frühen The Cure, die waren dann irgendwann mal erfolgreich, aber erst Mitte der 80er Jahre deutlich später. Diese mangelnde Aufmerksamkeit in anderen Ländern für The Jam lag vielleicht auch daran, dass die Band ein Aushängeschild der britischen Mod-Szene war, die Anfang der 80er Jahre ein Revival feierte. Entstanden waren die Mods, kurz für Modernists, in den 50ern in London. Mods legten sehr viel Wert auf ihre Kleidung, fuhren Motorroller, machten zum Beispiel die Vespa populär und hörten modernen Jazz, daher Mods, Modernists. In den 60ern verschob sich dann die musikalische Basis der Szene, der Jazz wurde durch die Small Faces und The Who abgelöst. Das Gegenstück zu den Mods waren die Rocker, die Lederjacken trugen und Motorrad fuhren. Anfang der 60er lieferten sich Mods und Rocker in Städten wie Brighton an der englischen Südküste mehrere gewalttätige Straßen- oder soll man sagen Strandschlachten. The Who haben ein Album und einen Film namens Quadrophenia über die Mod-Szene produziert. Die Mods existierten auch in den frühen 80ern weiter und ihr neuer Gott war Paul Weller, häufig The Mod Father genannt. Schon zu Punkzeiten traten The Jam in Anzügen auf. Hier ist die Band mit That's Entertainment. That's Entertainment vom fünften Album Sound Effects, einer der populärsten Songs im Repertoire der Band, der in Großbritannien eigentlich nicht als Single veröffentlicht wurde, trotzdem als Import fast in den Top 20 gelandet wären. Es geht um die Eintönigkeit des Lebens der modernen Arbeiterklasse, immer wieder ein Thema bei Paul Weller. Weller behauptet übrigens, er habe den Song in 15 Minuten betrunken in einer Kneipe geschrieben. Wenn er das so abrufen könnte regelmäßig, wäre das vielleicht ein Erfolgsrezept. Aber Songs schreiben hat bei Weller meistens ganz gut geklappt, auch wenn er tatsächlich bei The Jam die ein oder andere Schreibblockade bekämpfen musste. Mittlerweile war die Musik von The Jam in eine komplett andere Richtung abgebogen. Wir haben es ja gerade eben gehört. Weller erklärte zum Beispiel, dass Sound Effects vom Beatles-Album Revolver und der Off-the-Wall-Platte von Michael Jackson beeinflusst sei. Gemeinsam, natürlich. Das sechste Album hieß The Gift, landete auf Platz 1 der Albumcharts. Die erste Single A Town Called Malice war die Nummer 1 in den Singlecharts. Hier ist A Town Called Malice.
Hey,
The Jam mit A Town Called Malice. Ein Song, der sich mal wieder mit dem schweren Leben in einer gottverlassenen britischen Kleinstadt befasste. Weller war der Mann, der immer das Ohr am Puls der Arbeiterklasse hatte. Die Musik dazu ist natürlich purer Motown-Soul und Soul war eigentlich die klassische Musik, mit der sich die Mods dann tatsächlich intensiv befassten. Die heutige Mod-Szene ist eine, die immer noch zu Tanzveranstaltungen geht, bei denen Northern Soul dann gespielt wird die ganze Nacht. Und man hört immer noch die Musik aus den 60er Jahren. Was Neues ist da quasi verpönt, von wegen Mod, also modern. Nun denn, auf jeden Fall traf Paul Weller im Sommer 1982 mit dem erfolgreichsten Album im Gepäck die Entscheidung, The Jam aufzulösen. Diese Entscheidung traf er alleine. Foxen und Buckler wurden vor vollendete Tatsachen gestellt. Ein Risiko, das man als Bandmitglied immer eingeht, wenn man in einer Band quasi Beifahrer eines außergewöhnlichen Songwriters ist. Der will dann vielleicht andere Sachen machen. Nach der Trennung sprachen die Bandmitglieder jahrzehntelang nicht mehr miteinander. Weller hatte schon die nächste musikalische Veränderung im Sinn, die mit den bisherigen Mitstreitern vermutlich schwer umzusetzen gewesen wäre. Das neue Abenteuer sollte musikalisch offener sein, europäischer klingen, mehr Jazz-Einflüsse verarbeiten und tanzbarer werden. Weller wollte sich freimachen von den relativ engen Grenzen, die ihm das Trio-Format von The Jam vorgab. Das neue Projekt nannte sich The Style Council und Keyboarder Mick Talbert war erstmal Wellers einziger Mitstreiter. Die ersten Platten erschienen schnell, die Fanbasis blieb ihrem Helden weitgehend treu, auch wenn die Musik komplett anders klang. Hier ist My Ever-Changing Moods.
Till I turns to moonlight and I'm at my best, yeah. Praising the way it all works and gazing upon the rest, yeah. The cool before the warm, the calm after the storm. Oh, the cool before the warm, the calm after the storm. I wish to stay forever, let's elicit in a blue. Oh, but I'm caught up in a whirlwind and my ever-changing moods, yeah. Bitter turns to sugar, some call a passive tune. But the day things turn sweet for me won't be too soon. No, the hush before the silence, the winds after the blast. Oh, the hush before the silence, the winds after the blast. I wish we moved together, this time the bus is soon. Oh, but we're caught up in the wilderness and ever-changing moods, yeah. Another's evil mind. The love after the hate, the love we need to let. Oh, the love after the hate, the love we need to let. I wish we'd wake up one day and everyone feel blue. Oh, but we're caught up in the dailies and an ever-changing mood, yeah. From a line, but I know which way I run to if the choice was mine. The past is our knowledge, the present our mistake, and the future we always leave too late. I wish we'd come to our senses and see there is no truth. Oh, and the supermarket of the confusion for this ever-changing news, yeah.
A Style Council mit My Ever-Changing Moods aus dem ersten Album Café Bleu, das vielleicht zufälligerweise voll in die Zeit passte. Es waren die Jahre, in denen jazziger Pop von Acts wie Sade, Matt Bianco oder Working Week voll in waren. Die Platte landete auf Platz 2 in den Charts. Weller konnte sich bestätigt sehen, seine Fans waren nicht mit dem Sound seiner alten Band verheiratet, sondern sie folgten ihm. Sogar in den USA feierte Style Council inzwischen Erfolge. My Ever Changing Moods wurde durch eine Style Council Tour bis auf Platz 29 der Billboard Charts gepusht. Trotzdem, die Heimat war die Basis für Wellers Erfolge, daran hat sich bis heute nichts geändert. Weller blieb trotz verändertem musikalischem Fundament auch ein politischer Songwriter. Mitte der 80er Jahre schlug der Kurs von Regierungschefin Maggie Thatcher voll durch. Ältere Industrien wie Kohle und Stahl wurden in schnellen Schritten abgebaut, was gerade in der Mitte und im Norden Englands für viel Arbeitslosigkeit und Frust in der Bevölkerung sorgte. Das zweite Album von The Style Council ist vielleicht ihr konstantestes. Es nannte sich Our Favorite Shop, landete in den Charts auf Platz 1 und die Single daraus war ebenfalls ein Top-10-Hit. Hier ist Walls Come Tumbling Down.
You don't have to take this crap. You don't have to sit back and relax.
Yeah.
Style Council mit Walls Come Tumbling Down. Es folgte noch ein Auftritt bei Live Aid, aber nach diesen Höhepunkten waren die kommerziell besten Zeiten von Style Council schon vorbei. Weller experimentierte mit den unendlichen Möglichkeiten, die ihm das offene Format von Style Council bot, und schaffte es tatsächlich, seine Fanbasis ein Stück weit zu vergraulen. Die 80er waren die Zeit des extrem polierten und künstlichen Sounds, der heute ziemlich antiquiert klingt, aber damals der heißeste Scheiß war. Viel davon ist zum Beispiel auf dem letzten Album von Style Council gelandet, Confessions of a Pop Group. Das erschien 1988, landete erstmals nicht in der Top 10 und wir hören das Titelstück.
Their confessions are
Style Council mit Confessions of a Pop Group. Wie The Jam hatte auch Style Council seine Zeit gehabt und die war Ende der 80er vorbei. Weller sagte sogar, wir hätten eigentlich 3 Jahre vorher aufhören müssen, also quasi im 3. Bandjahr. Auf jeden Fall sagte Weller auf zu neuen Ufern, er startete seine Solo-Karriere, die bis heute läuft. Und ja, er musste sich endlich nicht mehr mit anderen Bandmitgliedern herumschlagen, konnte genau das machen, was er will und seine Vision gnadenlos verfolgen. Das führt zu einer riesigen Bandbreite in seiner Solokarriere. Um die kümmern wir uns dann demnächst, nicht schon nächste Woche, hier bei Musikradio 360. Bis zum nächsten Sonntag. Macht's gut. Tschüss.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu.